Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, euer wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin, irgendwoher aus der Welt, dieses Mal wieder Paris. Es werden jetzt einige Anrufe aus Paris kommen, weil ich einfach bis Mitte Juni hier wieder fest bin im Moulin Rouge in Paris. Ich trete dieses Mal zwar nur 3 Tage die Woche auf, also nur Montag, Dienstag und Mittwoch, bin auch wahrscheinlich am Wochenende recht oft unterwegs. Aber je nachdem, wann ich die Folge aufnehme und wie die Wochen gerade so aussehen, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich hier in Paris auf meiner Couch sitze, mir vielleicht einen Kaffee gemacht habe, zum Beispiel heute dazu ein paar Smarties esse und ich euch so ein bisschen erzähle von meiner Woche, was gerade ansteht, was es gerade so gibt zu erzählen. Und erstaunlicherweise auch, wenn ich diese Woche nicht irgendwie weggefahren bin, ist trotzdem hier sehr viel passiert. Davon erzähle ich gleich natürlich. Und ich dachte auch in dieser Folge möchte ich nochmal ein bisschen mehr auf eure Fragen eingehen. Es wird so eine Wohlfühlfolge auf der Couch, zu Hause, nochmal so ein bisschen back to the roots, verschiedene Themen ansprechen. Und das ist ja insgesamt so der Vibe, den ich möchte für diesen Podcast. Ein Wohlfühl-Zuhause-Vibe. So ein bisschen wie wenn es eine lange Sprachnachricht wäre, die du gerade erhalten hast. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, dieses Wochenende auch wieder nach Deutschland zu fahren für ein Meeting, was wir dann aber kurzfristig online gemacht haben. Und das hat irgendwie so gefühlt mein Wochenende gerettet, weil ich echt nach diesem ganzen Hin- und Herreisen, den ganzen Festivals, auf denen ich war, habe ich ja letzte Woche ein bisschen von erzählt, ich doch irgendwie ziemlich erschöpft war. Und die Vorstellung von jetzt nochmal irgendwo hinfahren, war dann irgendwie doch echt so, ja, so fast ein bisschen anxious-mäßig, wenn man irgendwie so Projekte hat, die anstehen, die man machen muss. Und ich hatte noch viel zu tun, viele Videos zu schneiden, viele verschiedene Sachen, an denen ich auch noch im Hintergrund arbeite, von denen man auf Social Media vielleicht gar nicht so viel sieht. Aber ich habe teilweise einfach auch noch ein paar Aufgaben, die sind so klassische Büroaufgaben oder ich muss Videos schneiden für teilweise auch andere Leute, wo die Videos jetzt gar nicht auf meinem Social-Media-Kanal ist, sondern dass man halt einfach nur ein Video kriegt von mir. Und hatte da einfach noch viele Aufgaben zu machen und zu erledigen. Und als dann das Meeting in Person abgesagt wurde und dann sozusagen vorgeschlagen wurde, ob wir es nicht online machen, ist mir so ein riesiger Stein irgendwie vom Herzen gefallen. Und dann ist mir aufgefallen, okay Lea, vielleicht bräuchtest du einfach ein paar Tage zu Hause. Und ich muss sagen, es ist ein ganz komisches Gefühl, jetzt hier in meinem Apartment in Paris zu sein und Abende frei zu haben, wo ich nicht performe, weil ich ja sonst immer, wenn ich in Paris war, wenn ich in Moulin war, bin ich immer 6 Tage die Woche aufgetreten. Und ich hatte immer dieses gleiche Apartment, das heißt so vom Gefühl her, so ab 18 Uhr, dann isst man vielleicht noch was und bereitet sich schon so ein bisschen mental auf die Show vor und dann bin ich immer so 19 Uhr dabei, mich fertig zu machen und dann ab 20 Uhr bin ich dann vor Ort. Und man kennt eigentlich dieses Abends gar nicht. Also dieses irgendwie abends an die Bar gehen oder in ein Restaurant gehen oder einfach einen Abend für sich zu haben, hatte ich halt immer nur einmal die Woche. Und es war immer so ein ganz besonderer Abend, weil es halt nur einmal die Woche ist. Und jetzt ist zum Beispiel schon der 3. Abend in Folge, wo ich frei habe. Heute ist Samstag. Und ich denke mir so, boah, wie krass, was für ein tolles Gefühl irgendwie. Also auch einfach ein bisschen entspannter, nicht jeden Tag zu performen, ist schon auch für die Psyche irgendwie echt ein großer Unterschied. Ich glaube, das wird am meisten unterschätzt, dadurch, dass ich ja abends arbeite oder halt am Nachmittag, ist es schon immer so, dass man zwar den Morgen frei hat, aber man kann nie so richtig komplett den Tag genießen, weil man immer weiß, dass man abends noch performt. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, was man nicht so richtig beschreiben kann, weil ich performe ja so oft am Abend und ich kenne das in- und auswendig und ich weiß auch, ich muss mich jetzt nicht unbedingt extrem zurücknehmen tagsüber. Natürlich sollte ich keinen Alkohol trinken und jetzt nicht extrem körperliche Sachen machen. Aber normalerweise versuche ich den Tag schon ganz normal gestalten, wie wenn ich am Abend keine Show hätte. Aber trotzdem hält man sich immer irgendwie zurück. Also es ist nie so, wie wenn man einfach einen komplett freien Tag hätte. Und das fällt mir jetzt nochmal krasser auf, dadurch, dass ich abends keine Shows spiele, dass ich einfach auch anders in den Tag starte und es vom Gefühl her einfach sehr viel angenehmer ist. Und das muss ich sagen, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Entscheidung, nur 3 Tage die Woche zu performen und nicht 6 Tage die Woche, weil es einem einfach viel mehr Zeit gibt. Und ich habe ja gesagt, in dieser Folge möchte ich ein bisschen mehr auf eure Sprachnachrichten eingehen, habe aber auch auf Instagram so einen Fragesticker gestellt, weil ich weiß, dass einige von euch sich nicht so richtig trauen, eure Stimme abzugeben. Kann ich ja auch verstehen. Es ist natürlich für einen Podcast immer sehr schön, wenn man so ein bisschen Stimme hat, noch von anderen Leuten und dass ich auch eure Stimme hören kann und so. Das finde ich immer sehr schön. Aber für Leute, die sich nicht trauen, ist natürlich die Option mit einem Fragesticker eine wunderbare Option. Und eine der Fragen, die öfter mal kam, war, was macht denn Francis an den 4 freien Tagen? Was mich immer so ein bisschen wundert, weil ich meine, klar, natürlich, Francis zeigt vielleicht nicht ganz so viel von seinem Leben wie ich, Aber auch er hat natürlich andere Projekte und hat auch ein Privatleben und hat auch einen Freundeskreis und hat auch einfach Dinge, die er gerne macht. Ich glaube, auch für ihn ist es gerade sehr angenehm, nicht immer 6 Tage die Woche zu arbeiten. Also es ist ja schon so, dass wir das über lange Zeit hinweg gemacht haben. 6 Tage die Woche zu arbeiten, mit nur einem Tag frei, körperlich zu arbeiten, spät in der Nacht zu arbeiten, das ist echt anstrengend. Und es ist schön, auch einfach mal ein bisschen Zeit zu haben. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es so, wir sind in so einer Hustle-Culture, wo man halt sehr viel arbeiten muss und noch mehr arbeiten. Und ich arbeite ja sehr viel auch, ich arbeite auch sehr gerne. Aber ich glaube, es ist auch absolut in Ordnung, wenn Leute nicht so viel arbeiten und einfach das Leben genießen, wenn man es gerade genießen kann. Und jetzt die Möglichkeit, 4 Tage frei zu haben, gibt einem natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht mal wohin zu reisen. Ich weiß, dass Francis einige Reisen geplant hat. Und sonst, wenn ihr Fragen habt an ihn, könnt ihr ihm das natürlich auch stellen. Also er hat ja jetzt auch einen Instagram-Kanal. Und da könnt ihr ihm auch eine DM schreiben, vielleicht nicht auf Deutsch, so gut ist sein Deutsch nicht, auch wenn es immer so rüberkommt in den Videos, wie wenn er sehr gut spricht, so gut ist sein Deutsch nicht, dass er Nachrichten lesen kann. Aber wenn ihr wirklich interessiert seid an dem, was er macht und was so ansteht, könnt ihr seine Videos kommentieren, ihr könnt ihm DMs schreiben. Er ist eine eigene selbstständige Person mit einem eigenen selbstständigen Leben. Und ja, natürlich, wir sind beste Freunde, wir sind Businesspartner, wir haben dieses Dual-Unity-Projekt gemeinsam und wir verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen. Aber natürlich hat er auch sein eigenes Leben und darf an diesen 4 Tagen machen, was er möchte. Allerdings ist es so, dass wir jetzt gerade sehr viel auch zusammen trainieren, weil wir einfach die Möglichkeit haben und den Raum haben. Und wir waren jetzt gestern zusammen trainieren und heute zusammen trainieren. Er übt jetzt gerade auch an ein paar schwierigeren Tricks, wo ich ein bisschen weiterhelfen kann. Und es ist schön, so einen Trainingsbuddy zu haben, weil ja kommenden Sommer die Weltmeisterschaften sind im Zierrad und ich da gesagt habe, dass ich da wieder mitmache, fängt natürlich jetzt das Training dafür an. Und ich hatte das auch schon in anderen Folgen erzählt, dass es dieses Mal sehr viel schwerer sein wird für mich, einfach weil die Anforderungen höher sind, die Erwartungen höher sind von außen, auch die Erwartungen höher sind an mich selber, von mir. Aber gleichzeitig habe ich es jetzt so geschafft, in den letzten Tagen, da glaube ich, in ein ganz gutes Mindset reinzukommen, wo ich genau weiß, warum ich da mitmache und was meine Ziele sind. Und ich natürlich, klar, würde ich super gerne noch mal eine Medaille gewinnen. Super gerne würde ich natürlich auch noch mal gewinnen. Ich weiß aber, das hängt nicht nur von mir ab. Es wird zum Beispiel auch noch neue Regeln geben. Und es hängt natürlich immer von Kampfrichtern ab und auch von deren Ausbildung. Und da sind noch viele Sachen mit dran. Also gerade bei so Sportarten, die halt irgendwie bewertet werden, die nicht in meiner Hand liegen. Aber was in meiner Hand liegt, ist, was ich dort zeigen werde und was ich dort präsentieren werde. Und ich bin gerade dabei, meine neue Kür zu kreieren. Und ich möchte da mehr Schwierigkeit reintun als letztes Mal und es wird wahrscheinlich auch klappen. Also so wie es sich gerade anfühlt, fühle ich mich schon sehr viel besser mit neuen Elementen und neuen Tricks und habe gerade richtig Spaß daran zu trainieren. Ich habe jeden Tag irgendwie große neue Erfolge, wo ich auch wieder merke, es ist einfach nicht so oft so, dass ich die Chance habe, jeden Tag zu trainieren. Und wenn man jeden Tag trainiert, dann wird man auch echt schnell besser. Also es macht einfach einen Riesenunterschied, jeden Tag zu trainieren oder halt hin und wieder mal hier oder mal da. Und jetzt diese Möglichkeit, auch jetzt über 5 Monate hinweg, ist schon das Ziel, das zum Maximal zu nutzen. Und dann im Sommer, übrigens ist die Weltmeisterschaft in Göttingen, dann im Sommer in Göttingen etwas sehr Cooles zu präsentieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und gleichzeitig möchte ich auch, das habe ich auch schon seit längerer Zeit mal angekündigt, aber auch eine neue Solonummer mit mehr Technik würde ich auch super gerne kreieren. Das ist dann wahrscheinlich parallel oder ein bisschen später. Aber nochmal vielleicht ein Zirkusfestival in Solo zu machen, wäre irgendwie schon echt eine tolle Sache. Viel wird auch gefragt zu Hauke, ob er wieder Trainer sein wird dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften. Das wird er nicht. Er hat gerade andere Projekte und andere Dinge in seinem Leben. Und ich werde das dieses Mal alleine machen, was natürlich eine größere Herausforderung ist und auch irgendwie eine andere Situation ist für mich. Aber ich muss auch sagen, ich traue mir das zu. Also gerade heute im Training habe ich auch gedacht, hey, ich lerne gerade echt schwierige Tricks alleine. Und das ist auch nochmal ein anderes Gefühl irgendwie zu wissen, man hat es ganz alleine geschafft. Gibt einem irgendwie nochmal eine eigene Wertschätzung für sich und ist einfach eine neue Erfahrung und ist doch schön, immer wieder neue Erfahrungen zu machen.
Hallo Lea, hier ist Lea und ich dachte, ich quatsche dir jetzt auch mal hier auf diesen digitalen Anrufbeantworter. Ich hatte in Mannheim beim Weihnachtszirkus das Glück, dich auch endlich mal im Duo zu sehen mit Francis und da ist mir dann auch direkt eine Frage für den Podcast eingefallen. Du hattest ja in ein paar Videos schon darüber geredet, wie es für dich ist, Solonummern zu kreieren. Zum Beispiel für die Zirkusprinzessin, wo da ja zum ersten Mal der Backcoinspin auf der Bühne war. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, wie das denn im Duo ist, weil so wie ich es verstanden habe, ist die Nummer seit einigen Jahren, bis auf die Musik und vielleicht ein paar Sachen in den Übergängen, ja eigentlich immer recht unverändert geblieben. Und da wollte ich fragen, woran das liegt und wie da so die Unterschiede sind, wenn du eine Nummer im Solo neu kreierst oder eine Nummer anpasst, und wie das dann für euch im Duo ist, wenn man was anpassen muss oder vielleicht auch was ganz Neues kreiert. Ja, vielen Dank für den Podcast. Auf jeden Fall ist schon richtiges Ritual für mich geworden, den dann immer montags morgens auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Mach auf jeden Fall weiter so.
Was für eine süße Nachricht, liebe Lia. Super passend jetzt auch gerade zu dem Thema, wo ich gerade von einem Training erzählt habe. Wir haben unsere Duo-Nummer 2015 zum ersten Mal präsentiert. Wir haben dafür ungefähr 3 Jahre gebraucht, um die zu entwickeln, so wie sie dann war. Und dann hat sie sich natürlich weiterentwickelt über die Jahre hinweg. Aber im Großen und Ganzen ist sie gleich geblieben. Und das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund und wahrscheinlich der schwer oder der ausschlaggebendste Grund ist, dass Sequenzen im Zierrat Duo zu verändern und Übergänge zu verändern, ist unglaublich schwierig. Wir haben alle Elemente oder alle Tricks, die wir zeigen, so choreografiert, dass die Übergänge fließend sind und dass man möglichst wenige leere Walls zwischen Steps hat. Weil einfach das Zierrat sehr schnell sehr langweilig sein kann, wenn man einfach nur zwei Leute sieht, wie sie sich drehen und dann drehen sie sich, drehen sie sich, drehen sie sich, bleiben ewig in der gleichen Position, machen dann einen Trick, gehen wieder in die Ausgangsposition zurück, machen wieder einen Trick, gehen wieder in die Ausgangsposition zurück. Und wir wollten im Prinzip so wenig Zeit wie möglich oder gar keine Zeit in dieser normalen Ausgangsposition, dass man einfach nur voreinander steht und im Zierrat sich dreht. Da wollten wir versuchen, so wenig Zeit wie möglich zu verbringen und haben dann die Tricks, die wir machen, alle so hintereinander weg verbunden. Darum herum haben wir dann die Choreografie entwickelt, die wir außerhalb von dem Rad machen. Und das ist der Teil, den wir am ehesten auch verändern, wenn wir irgendwo anders spielen, wo die Bühne kleiner ist oder wo wir weniger Zeit haben oder so. Aber die Sequenzen, die fassen wir kaum an. Und der Grund dafür ist, dass es einfach sehr schwierig ist, Tricks neu zu integrieren. Beziehungsweise, wie so auch irgendwann gemerkt haben, dass klar, natürlich könnten wir jetzt noch weitere Tricks entwickeln. Aber das würde die Nummer nicht unbedingt besser machen, sondern einfach nur anders machen. Und es gibt eine große Freiheit und Sicherheit, wenn man einfach Sachen beibehält und sie über Jahre hinweg gleich lässt, weil wir natürlich auch nicht immer die Chance haben, die ganze Zeit zusammen zu trainieren, wir uns manchmal auch über Monate lang nicht sehen. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann finden wir die Nummer direkt wieder, weil unsere Körper einfach ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und so eine Sicherheit zu haben, kann man eigentlich nur über Jahre hinweg, wenn man einfach über ganz, ganz lange Zeit das Gleiche gemacht hat. Dazu kommt auch, dass es sehr viel schwieriger ist, im Duo zu improvisieren als im Solo. Also wenn irgendwas schief geht, muss man ganz genau wissen, wo man wieder einsteigt, wie man wieder einsteigt, wer das Rad wieder hochhebt und so. Es gibt da ganz viele Sachen, die wir auch bestimmt haben und geplant haben und über die Jahre hinweg irgendwie so definiert haben für uns. Und deswegen haben wir dann, ja genau, uns irgendwann entschieden, es macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt noch neue Sachen zu trainieren, neue Tricks zu lernen, weil wir auch gar keinen Platz mehr haben. Also unsere Nummer ist schon recht lang. Das heißt, wir müssten dann einen anderen Trick rausschmeißen, um einen neuen Trick mit reinzutun. Haben dann irgendwann überlegt, es gibt noch eine Stelle, da könnten wir was verändern. Aber das ist auch sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit. Und würde das die Nummer so viel besser machen? Große Frage. Deswegen haben wir uns dann eher gesagt, nee, lass uns eher darauf konzentrieren, dass die Nummer einfach sehr, 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 sehr sicher ist. So sicher, dass wir auf die Bühne gehen und genau wissen, es wird nicht schief gehen. Es wird immer eine gute Performance sein. Keine Stürze, keine Unsicherheiten und dass man nicht so viel Trainingszeit braucht, um sich wieder auf neue Shows vorzubereiten. Und das war einfach eine Entscheidung, die haben wir irgendwann getroffen und haben dann auch gemerkt, das ist eigentlich super gut. Es muss man auch noch dazu sagen, im Duo-Sierrad neue Tricks zu lernen, da fällt man ja immer noch mal viel krasser als im Solo. Also beim Sierrad-Lernen wird man immer fallen. Man muss fallen, das gehört mit dazu. Man kann auch keine Matten hinlegen und auch keine Sicherheitsgurte benutzen. Das heißt, fallen gehört mit dazu. Und wenn man an der Zirkusschule ist und neue Tricks lernt und höchst motiviert irgendwie in seinen Anfang 20ern da Sachen ausprobiert, dann ist einem das auch ein bisschen egaler. Aber irgendwann hat man einfach nicht mehr so eine große Lust zu fallen, weil es ist einfach unangenehm und Angst zu haben und so ist einfach kein schönes Gefühl. Deswegen, genau, haben wir uns irgendwann entschlossen, wir machen keine neuen Sachen im Duo mehr und konzentrieren uns eher, wenn wir was Neues machen wollen, auf eine andere Disziplin. Und wir haben damals zusammen zum Beispiel den Kronleuchter entwickelt. Das war kurz vor der Pandemie. Da haben wir im Kronleuchter eine Nummer zu zweit entwickelt. Ursprünglich habe ich ja kein Solo gemacht. Und dann kam mal die Pandemie und dann habe ich im Nachhinein dann auch noch eine Solonummer entwickelt, mit der ich dann am Ende dann auch mehr gearbeitet habe als im Duo. Aber wir haben einfach gesagt, hey, lass uns die Energie woran anders reinstecken. Und jetzt ist es so, dass wir auch beide eher an unseren Soloprojekten Energie reinstecken als im Duo, weil es einfach nicht so viel Sinn macht im Duo. Im Solo neue Tricks zu lernen und zu trainieren, macht mir im Moment einfach sehr, sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Disziplin Zierat noch mehr an seine Grenzen pushen. Also ich bin jetzt an dem Level, wo ich einfach sehr viele Sachen kann und auch neue Tricks erfinden kann, die so noch niemand gemacht hat. Und ich kann die ganze Zirkusdisziplin irgendwie weiter nach vorne bringen. Und das macht mir sehr großen Spaß. Es ist irgendwie eine andere Intention dahinter. Und auch so ein bisschen meine Solonummer. Ich habe noch keine Solonummer so toll choreografiert oder so schön gemacht, dass ich sage, das ist jetzt meine Nummer und die möchte ich nie wieder verändern, so wie das Duo. Sondern da waren einfach die Kreationsprozesse meistens sehr viel kürzer. Manchmal musste ich einfach schnell eine Nummer machen für jetzt diesen Moment oder diese Show oder diese Bühne. Und das ist auf jeden Fall noch mein Ziel, eine Solonummer zu kreieren, die genauso wie die Duo-Nummer einfach eine Nummer ist, die so ist und sich dann auch nicht mehr verändert und mit der man auf Festivals geht und für die man bekannt ist für diese eine Nummer. Und genau, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Solo und dem Duo. Und wenn wir zusammen trainieren, dann ist es eigentlich immer nur, wenn irgendwas irgendwie nicht mehr so sauber ist oder nicht mehr so gut funktioniert wie sonst oder wenn wir uns lange Zeit nicht gesehen haben. Aber normalerweise ist es wirklich sehr, sehr selten, dass wir zusammen im Duo trainieren, weil wir einfach die Tricks, die wir können, super sicher können und im Moment einfach keine anderen neuen Sachen lernen.
Hallo Lea, hier ist Christina. Ich bin letztes Jahr auf deinen YouTube-Kanal Zirkus Lea aufmerksam geworden und habe erst vor ganz kurzer Zeit bemerkt, dass du ja noch einen zweiten YouTube-Kanal hast, Lea Toranjena, auf dem du vor, ich glaube, 10 Jahren schon angefangen hast, Videos über dich und dein Leben am Zirkus zu machen. Und auf dem Kanal sind ganz, ganz viele Videos, ich glaube, alle auf Englisch. Und ich wollte fragen, wie es für dich zu der Entscheidung kam, einen zweiten Kanal, eben Zirkus Lea, zu starten und ab dann Content auf Deutsch zu produzieren. Danke für den Podcast, danke für die vielen Videos und Shorts und alles Liebe.
Hallo liebe Christina, was hier eine tolle Frage und was eine schöne Recherche. Ich glaube, ganz viele Leute, die hier zuhören, die wissen gar nicht, dass es noch anderen Content von mir gibt auf Englisch. Den habe ich angefangen zu machen von, wie du sagst, von vor 10 Jahren. Sogar, ich glaube, meine ersten Videos sind sogar direkt nach der Zirkusschule gewesen. Also es muss so 2014, 15 gewesen sein. Genau, irgendwie sowas in der Richtung. Und damals habe ich das auf Englisch gemacht, weil mein ganzes Leben auch auf Englisch war. Ich war gerade aus der Zirkusschule aus Montreal draußen und war auch lange nicht mehr in Deutschland gewesen. Ich hatte damals auch sogar einen kleinen deutschen Akzent, obwohl ich ja eigentlich Deutsche bin. Und habe Videos gemacht unter Lea Toranjena, das ist mein ganzer Name. Und hatte auch einen Instagram-Kanal, den habe ich aber gar nicht so stark bespielt. Ich wollte wirklich damals YouTuberin werden. Und die Videos sind alle noch öffentlich und zugänglich, weil ich auch gar nicht so schlecht finde, dass Leute so ein bisschen sehen, auch wo ich herkomme, weil ich diese Videos schon immer machen wollte und ich schon immer Spaß hatte daran, das Leben zu dokumentieren und unser Leben zu dokumentieren. Wenn ihr noch viel mehr so ein ganz special Insight haben wollt, es gibt noch einen anderen YouTube-Kanal, der ist ganz geheim, der nennt sich Unity Adventures, also Unity vom Duo Unity und Adventures von Adventures, also besondere Ausflüge, Adventures, auf Englisch auch. Da habe ich zusammen mit Francis Videos gemacht, die habe alle ich auch gemacht, die sind auch 10 Jahre alt, da sehen wir noch aus wie Babys. Das gibt es alles von damals und es war nie so richtig erfolgreich, weil wenn man sich die Videos anguckt, die sind einfach nicht so gut. Die sind einfach nicht so gut geschnitten, die sind nicht so effizient, die sind nicht so schnell, sind einfach ein bisschen langsam und langweilig. Und es hat wirklich 10 Jahre gebraucht, um zu lernen, wie man sowas gut macht. Und ich habe damals in der Pandemie angefangen, Videos zu machen, auch auf Englisch, immer auf Englisch eigentlich, auf TikTok. Und habe dann auch einen längeren Vertrag gehabt mit dem Cirque du Soleil und habe darum Videos gemacht, auch auf TikTok, später dann auch auf Instagram. Und die waren immer auf Englisch, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Leute aus Deutschland gerne Leuten aus Deutschland folgen. Und Leute aus Frankreich folgen gern Franzosen und Leute aus den Vereinigten Staaten folgen gerne Leute aus den Vereinigten Staaten. Also man hat immer so das Gefühl, dass man doch sehr gerne seine eigene Landsleute irgendwie begleiten möchte. Und damals wussten einige auch gar nicht, dass ich Deutsche bin. Habe ich dann irgendwann einmal erzählt. Und dann ist irgendwie mir bewusst geworden, dass es eigentlich total Sinn machen würde, noch einen zweiten Kanal zu eröffnen mit Videos auf Deutsch. Und am Anfang war es nur so ein kleines Side-Projekt. Das habe ich dann erstmal auf TikTok gestartet. Videos auf Deutsch, also im Prinzip die gleichen Videos, aber halt auf Deutsch. Und es ist unglaublich abgegangen, noch mehr als die englischen Videos. Und mir ist irgendwann auch bewusst geworden, wenn ich eine Marke aufbauen möchte, also die Zirkus-Lehr-Marke, mit später mal irgendwann auch dem Wunsch, vielleicht meine eigene Zirkusshow zu haben oder dass Leute mal zu meinen Shows kommen oder einfach, dass man das Ganze irgendwo mal zentralisiert, dann kann ich nicht meine Leute haben aus der ganzen Welt. Das macht dann ja keinen Sinn. Also wenn ich jetzt eine Show spiele in Mannheim, im Mannheimer Weihnachtszirkus und mein Publikum ist aber von der ganzen Welt, dann kriegt man die ja gar nicht alle zu der Show. Und deswegen habe ich dann einfach irgendwann gedacht, es macht eigentlich viel mehr Sinn, den Content auf Deutsch zu machen. Ich wollte dann eine Zeit lang auch beides machen und ich bin immer noch irgendwie so am Überlegen, wie ich denn weiterhin Content auch auf Englisch machen kann, weil viele Leute mir da gefolgt haben und das auch sehr vermissen. Und ich ja auch international arbeite, das heißt, für andere Leute ist es bestimmt auch interessant, wäre auch Content auf Englisch zu machen. Es ist einfach nur von der Menge an Content zu viel. Irgendwann ist die Kapazität einer Lea dann auch irgendwie voll ausgeschöpft. Und ja, dann habe ich das Ganze dann aber nicht auf dem gleichen Kanal machen wollen, weil ich ja dachte, okay, wenn mein ganzes Publikum aus der ganzen Welt kommt, dann finden die das ja total doof, wenn jetzt deutsche Videos da irgendwie existieren. Deswegen habe ich wirklich alles nochmal neu gestartet. Ein TikTok-Account, ein YouTube-Account und ein Instagram-Account, alles unter der Brand Zirkus Lea und alles auf Deutsch. Und ich habe jetzt auch über die letzten Treffen mit euch so ein bisschen festgestellt, dass es wirklich Leute gibt, die kennen mich von YouTube und es gibt Leute, die kennen mich von Instagram und es gibt Leute, die kennen mich von TikTok. Und die Shorts sind im Prinzip die gleichen Videos überall. Auf Instagram gibt es aber zusätzlich dann noch Stories. Auf YouTube gibt es zusätzlich hin und wieder noch ein längeres Video, also da gibt es hin und wieder mal noch was anderes. Und den Podcast gibt es halt auf dem Podcast, also den kann man hören auf allen Podcast-Formaten und aber auch auf YouTube, weil mir einige Leute gesagt haben, dass sie einfach gerne den Podcast auf YouTube hören. Und im Endeffekt ist mir egal, wo man den hört, auf welcher Plattform, sondern es geht mir darum, euch zu erreichen. Deswegen bespiele ich das alles irgendwie so parallel. Und ja, ich finde es total lustig und schön, dass du es gefunden hast, diese alten Videos. Also auf Lea Toran Jenner, meinem ganzen Namen auf YouTube, kann man noch Videos finden und auch auf TikTok und auch auf Instagram, also ja. Aber die allerältesten Videos gibt es auf YouTube und da gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen, für die ich mich jetzt so ein bisschen schämen würde, aber ich möchte die nicht wegtun, weil es irgendwie Teil ist von der Reise und gleichzeitig so andere kleine Sachen, wie zum Beispiel jetzt gerade hier im Zirkusfestival in Paris sind sehr enge Freunde von mir aufgetreten, die heißen Bert und Fred, die machen Komik, also wie so sehr moderne Clowns, finde ich total lustig und total toll, was die machen. Und mit denen habe ich schon zusammengearbeitet 2016 und die habe ich damals interviewt. Da gibt es ein Interview von uns in einem Hotelzimmer, wo ich sie interviewt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, was sie da gemacht haben, was sie da geredet haben, aber schon damals habe ich halt Content gemacht und habe denen halt irgendwie erzählt von meinen Projekten, von meinen Ideen und wir haben uns dann sehr eng angefreundet und jetzt, wenn ich sie wiedersehe, und jetzt habe ich ihnen zum Beispiel gerade erzählt von meinem Erfolg in Mannheim, dass ich viele Tickets verkauft habe und dass so viele von euch gekommen seid und dass es auch ein voller Erfolg war, einfach insgesamt, dass einfach sich viele Leute die Videos angucken und die haben sich so für mich gefreut, weil sie halt auch gesehen haben und auch gesagt haben, boah Lea, wie krass, du machst es halt wirklich schon seit 10 Jahren und dass es jetzt endlich Erfolg hat, ist doch einfach toll, also wie schön, dass du dabei geblieben bist und dass du das weitergemacht hast. Und die kennen halt wirklich die Vision, die ich damals hatte, wo ich wirklich, da hatte ich gar keine Follower. Da hatte ich niemanden, der sich dafür interessiert hat, für das, was ich mache. Und ich habe es damals halt irgendwie schon versucht und war einfach mit, ja, viel Energie und Motivation mit dabei. Und jetzt sind wir hier, Jahre später bei Zirkus Lea. Und wie gesagt, die anderen Videos haben vielleicht nochmal ihren Charme. Vielleicht haben sie mal irgendwann ein Revival. Vielleicht bringe ich sie mal wieder zurück. Aber jetzt für Leute, die wirklich Lust haben, irgendwie noch so ein Insight von vor 10 Jahren zu finden, kann man das Ganze noch finden.
Hallo liebe Lea, hier ist die Rose. Ich habe auch eine Frage und zwar war ich dieses Jahr zwar leider nicht im Mannheimer Weihnachtszirkus, weil ich das zeitlich und von der Entfernung her nicht einrichten konnte, aber ich war im Zirkus Flickflack dieses Jahr zu Weihnachten und da habe ich mich gefragt, was du persönlich eigentlich von Nummern mit Motorrädern hältst. Also bei dem Zirkus Flickflack war eine Nummer mit BMX-Bikes, die fand ich persönlich ziemlich cool. Und es waren zwei Motorradnummern Teil der Show. Einmal eine Nummer mit so einer Todeskugel heißt das, glaube ich. Und dann noch so ein Freestyle-Jump-Ding ganz am Ende. Und ich muss sagen, ich fand die ziemlich furchtbar. Auch von der Luft im Zirkuszelt. Also ich hatte danach wirklich noch 10 Minuten lang das Gefühl, ich muss durch meinen Schal atmen, weil ich kaum Luft bekommen habe. Und irgendwie fand ich es auch irgendwie, also das, was du immer zu Tiernummern sagst, das Gefühl hatte ich bei diesen Motorradnummern irgendwie noch viel mehr. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie total aus der Zeit gefallen und eigentlich weiß ich nicht, ich persönlich fand es total bescheuert, es hätte für mich voll wegfallen können und war dann nachher völlig entsetzt, dass diese Todeskugel sogar irgendwie den ersten Platz gemacht hat bei der Publikumsabstimmung. Naja, würde mich interessieren, was du dazu denkst. Vielen Dank für deinen tollen Podcast, den höre ich wirklich sehr gerne. Ganz liebe Grüße, tschüss!
Hallo liebe Rose, was für eine interessante Frage und auch mal wieder so interessant zu sehen, wie Meinungen extrem auseinandergehen. Also, erstmal so ein bisschen zur Geschichte von Zirkus Flickflack. Wie lange es den jetzt schon gibt, weiß ich nicht so genau. Ich habe mit denen auch noch nie gearbeitet, aber würde ich gerne mal. Ich weiß nicht genau, ob ich vom Brand genau passe, weil sie nämlich ihre Alleinstellungsmerkmal oder wie sie gestartet sind, ist genau mit diesen Motorrädern. Dass sie sozusagen so Extremsport mit in den Zirkus gebracht haben. Unter anderem einfach diese große Schanze, wo sie, ich glaube, sie fahren mit dem Motorrad durch den Eingang rein. Also da, wo das Publikum reinkommen würde, bauen sie so eine lange Schanze auf, fahren dann mit voller Wucht rein, haben so eine riesige Schanze und machen dann irgendwie verschiedene Saltos oder verschiedene Sprünge in der Luft und landen dann wieder. Im Prinzip fliegen sie über die ganze Manege drüber und landen wieder hinten auf der anderen Seite und kommen dann durch den Vorhang wieder nach hinten oder andersrum. Also es könnte auch sein, dass sie aus dem Backstage-Zelt durch den Vorhang fliegen, über die Manege fliegen und dann im Eingang raus. Also irgendwie so ist es aufgebaut. Und es ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist wirklich so dieser Extremsport, der damit reingenommen wird. Und es ist auch ihr Branding. Also ihr Branding vom Zirkus Flickflack ist so ein bisschen so ein Badass, so ein bisschen rockiger, so modern in die Richtung. Modern kann ja ganz viel sein. Und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen finde ich es sehr lustig, dass du genau das nicht magst, weil das genau ist Zirkus Flickflack. Also wenn du in Zirkus Flickflack gehst, wirst du immer irgendeine Art von so einer Nummer haben. Oder wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, die irgendwie gefährlich sind oder so ein bisschen rockiger irgendwie. Muss ich aber auch dazu sagen, ich habe selber noch keine Zirkus Flickflack-Shows gesehen. Würde ich super gern mal. Ist aber einfach so, dass die ihre Tourneeshow im Sommer, die haben sie nicht mehr. Das heißt, sie haben im Moment nur die Weihnachtszirkusse. Und weil ich Weihnachten halt selber immer performe, ist es manchmal gar nicht so leicht, die Chance zu haben, sowas auch zu sehen. Aber es gibt davon Shows in 5 verschiedenen Städten und ich habe auch sehr Gutes davon gehört. Sowohl von Artistenseite, also es sind sehr viele Shows und auch gute Konditionen, als auch von Publikumsseite, die sowas sehr cool finden, weil es einfach auch anders ist, modern ist, man hat keine Tiere, ist einfach ein anderer Ansatz für den Zirkus. Wie finde ich das jetzt persönlich? Die Motorradnummer in dieser Kugel, das ist so eine riesengroße Kugel und da fahren viele Motorräder drin und da ist so die Idee, dass immer mehr Motorräder da reinkommen und es ist auch so ein bisschen, man versteht gar nicht, wie die überhaupt Platz haben, da zu fahren. Das ist ein Konzept, das gibt schon ganz lange. Das gibt es auch wirklich im Zirkus schon seit sehr, sehr langer Zeit. Sehr viel in Südamerika. Habe ich auch schon sehr oft gesehen. Bin ich persönlich kein großer Fan von, weil mich das auch irgendwie nicht so berührt. Und ich mag auch den Geruch nicht von dem, also so ein bisschen, was du auch sagtest. Aber wie bei vielen Zirkusnummern insgesamt, bin ich halt schon Fan von Zirkus. Also wenn sowas gut gemacht ist und beeindruckend ist und man sowas auch nicht so oft sieht, weil es sehr schwer ist, es aufzubauen, diese riesige Kugel zu bauen, ist ein ganzes Konzept und überhaupt Fahrer zu finden, die das machen, das ist ja sehr, sehr gefährlich, sind auch schon einige Leute drin gestorben in diesen Kugeln, deswegen heißt es ja auch Todeskugel, habe ich trotzdem irgendwie immer Respekt für Leute, die sowas machen und finde es auch immer super spannend, solche Leute kennenzulernen, weil es meistens auch wirklich Zirkusfamilien sind. Es sind meistens irgendwie junge Männer, die so ein bisschen, ja, so Draufhauer-Go-Getter-Typen sind. Und dann denke ich mir auch immer, boah, du machst was Gefährliches und hast irgendwie eine Familie vielleicht oder wie geht's dir damit? Und das finde ich einfach faszinierend, also dieses Ganze drumherum. Die Nummer an sich, ja, ist halt irgendwie für mich dann irgendwie beeindruckend zu sehen, wenn einfach alle Leute das so feiern. Also ich kann auch was feiern, wenn es andere Leute feiern, auch wenn ich persönlich jetzt kein Riesenfan von bin. Ich habe jetzt gerade so eine Nummer gesehen im Heilbronner Weihnachtszirkus diesen Winter und ja, würde ich sagen, ähnlich. Also es ist beeindruckend einfach, wenn man so ein bisschen nicht so richtig weiß, wie sie es überhaupt machen und man weiß auch, dass es sehr gefährlich ist. Aber wäre jetzt nicht die Nummer, die ich buchen würde, wenn ich meinen eigenen Zirkus hätte zum Beispiel. Es gibt mittlerweile auch E-Bikes. Also es gibt diese Motorrad-Todeskugelnummer mit E-Bikes. Ich bin mir ziemlich sicher, der Wintergarten hatte sowas. Ich bin mir auch ziemlich sicher, im Palazzo Mannheim gab sowas auch schon mal. Habe ich auch noch nie live gesehen. Aber es scheint so ein bisschen die moderne Version davon zu sein, weil man dadurch halt nicht diesen Benzingeruch hat und auch nicht diese Lautstärke. Weil was noch dazu kommt, ist, dass halt diese 7 Motorräder oder 9 Motorräder, die dann gleichzeitig da drin sind, die sind ja auch sehr laut. Und das ist jetzt auch nicht für alle Leute irgendwie was. Deswegen würde ich super gerne die E-Bike-Version davon sehen. Ist auch trotzdem sehr gefährlich. Machen auch interessanterweise nicht sehr viele Frauen. Ist meistens davon abhängig. Also meistens sind so sehr, sehr gefährliche Sachen nicht so Sachen, die so viele Frauen machen. Aber ich glaube, damals hat auch eine Frau da mitgemacht. Müsste ich mich noch mehr recherchieren, müsste ich noch mehr mich umhören. Ist auf jeden Fall spannend, wie sich das auch weiterentwickelt hat. Und was war dein dritter Punkt? Die BMX-Sachen. Genau, BMX haben sie auch oft im Zirkus Flickflack, weil es auch dieser Extremsport ist im Prinzip, den sie mit reinbringen in den Zirkus. Insgesamt finde ich es immer toll, wenn Sachen, die jetzt nicht Standard-Zirkus sind, in den Zirkus gebracht werden, weil ich das Gefühl habe, dadurch können halt auch Kunstformen wachsen und sich verändern. Und ich finde es auch okay, wenn nicht immer alle Leute alles mögen. Also es ist eigentlich auch toll, wenn Sachen so ein bisschen mehr anecken. Und solange es irgendwelche Leute geliebt haben, und ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gab, die das total toll fanden, dann ist es ja irgendwie ein Erfolg gewesen. Aber vielleicht bist du einfach nicht das richtige Publikum für Zirkus Flickflack und du müsstest dich in anderen Zirkussen mal umgucken gehen. Aber ich fand es super interessant, dein Feedback zu hören und finde es auch absolut okay, wenn Leute Nummern nicht mögen. Es gibt auch Sachen, die ich einfach nicht so sehr mag und es gibt Sachen, die ich ganz toll finde und die andere Leute nicht mögen. Also das ist ja bei Kunst und Entertainment ja auch irgendwie so, dass einfach nicht alles allem gefallen kann. Und da ist ja das Tolle, dass es in einer Show ganz viele verschiedene Sachen gibt und irgendwas wird immer dabei sein, was jedem gefällt. Wenn die Show gut ist. Sonst, wenn nichts dabei ist, was einem gefällt, dann ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Show gewesen. Ich werde mal wieder ein bisschen zurück zu den Fragen auf Instagram springen und gucken, ob es hier Sachen gibt, die ich interessant finde zu beantworten, beziehungsweise Sachen, die sehr oft vorkommen, dann sind es ja Sachen, die sehr viele Leute interessieren. Eine der Fragen ist zum Beispiel, wie ich Engagements abstimme mit Francis. Dadurch, dass wir beide im Duo arbeiten, aber auch Solo-Sachen machen können, ist es ja schon so, dass man immer ein Gespräch braucht, worauf wir Lust haben, worauf wir keine Lust haben. Und ich meine, es ist so wie, ich würde sagen, in jeder, so eine Mischung aus so einer Partnerentscheidung, also wenn man irgendwie mit jemandem zusammen wäre und gleichzeitig auch eine Business-Entscheidung, dass wir da einfach ganz klar kommunizieren, wenn wir irgendwas machen wollen, wieso wir das machen wollen, ob der andere sich da zurücknehmen kann, wenn man das nicht machen will oder ob jemand es unbedingt will. Und wir wägen das so ein bisschen ab. Und dann gibt es manchmal Sachen, die möchte jemand unbedingt machen. Und dann sagt der andere, okay, wenn du das unbedingt machen willst, dann lass uns das machen, weil dir scheint es sehr wichtig zu sein. Und es gibt andere Sachen, wo wir sagen, oh, da habe ich jetzt nicht so große Lust drauf. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe auch nicht so große Lust drauf. Oder es gibt andere Sachen, da sagen wir, ja, ist vielleicht beide nicht so große Lust drauf, aber wäre gut, das zu machen, weil aus diesen Gründen. Und da hat sich natürlich auch über die Jahre sehr viel verändert, weil ursprünglich auch immer die Karriere und unser Duo ganz im Vordergrund stand. Und über die Jahre hinweg halt auch andere Sachen dazukommen, wie vielleicht Partnerschaften oder andere Wünsche, die man im Leben hat, wo es nicht nur um Business geht und um Erfolg als Artist, sondern vielleicht auch noch um andere Dinge. Und da hat sich zum Beispiel so ein bisschen zurückentwickelt, dass wir so ganz lange Engagements im Moment nicht machen wollen, weil wir einfach nicht so lange Zeit irgendwie an einem Ort sein wollen oder weg sein wollen. Und das ist natürlich auch so, weil es ist halt ein Lifestyle-Job. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir sind jetzt 2 Jahre in Australien, kann man natürlich machen, kann auch sehr, sehr cool sein, aber dann lädt man halt seine ganze Familie und seine Freunde und eventuell seinen Partner wieder zurück hier und vielleicht möchte man das nicht. Deswegen, ja, es ist so ein bisschen so, dass wir da sehr aufeinander hören, auch sehr aufeinander achten und auch wissen, wo wir voneinander abhängig sind und wo wir es nicht sind, dass man dann teilweise auch Sachen macht, vielleicht für den anderen, weil man weiß, der ist davon abhängig oder ganz im Gegenteil, dass der andere irgendwie einen besonderen Wunsch hat, irgendwas zu machen und dann irgendwas nicht reinpasst. Und was dann noch dazu kommt, ist so ein bisschen so die Reihenfolge, wann die Sachen reinkommen. Also wenn jetzt irgendwie ein Engagement reinkommen würde im Sommer für jetzt ihn zum Beispiel, ein Solo-Engagement, was Francis machen möchte und es kommt rein im Sommer und da haben wir jetzt im Moment noch nichts anderes und er möchte das gerne machen, dann wird er das einfach machen und dann wird er das blockieren und wenn dann was anderes reinkommt später, was wir hätten machen können im Duo, dann hat er das halt schon geblockt. Also das ist auch teilweise so, dass einfach, wenn was reinkommt, was interessant ist für einen von beiden oder von beiden, dass wir einfach sagen, okay, ist jetzt geblockt im Kalender und dann kann man es dann auch nicht mehr bewegen. Und deswegen hat es eigentlich über die ganze Zeit her sehr gut funktioniert, dass wir das so machen. Und ihm das ist natürlich schon bewusst, dass ich jetzt auch mehr Möglichkeiten habe mit Social Media oder anderen Projekten oder auch Solo-Sachen, die einfach bei mir jetzt anklopfen. Aber ist bei ihm auch so. Es ist nur so, dass man es bei ihm nicht so sehr sieht. Also, dass ich halt sehr, sehr präsent bin und sehr, sehr mediatisiert und einfach alles zeige, was ich mache. Und er aber auch viele Sachen macht, die Sachen aber nicht immer zeigt. Und deswegen kommt es vielleicht auch so ein bisschen anders rüber, als die Realität wirklich ist. Aber ich muss auch sagen, was für ein Glück, dass wir nur zwei Leute sind. Ich habe jetzt auch gerade Leute kennengelernt, die arbeiten im Trio zusammen oder arbeiten in der Gruppe zusammen oder arbeiten für eine Company zusammen. Und da muss man sich halt abstimmen mit irgendwie ganz vielen Leuten. Und da ist die Situation natürlich eine ganz andere, als wenn man nur zu zweit ist. Klar, wenn man alleine ist, kann man alles ganz alleine entscheiden. Aber zur Zeit hat man einfach den Vorteil, dass man halt zu zweit ist. Und das macht Dinge halt auch einfach schöner. Eine Frage, ob ich struggle, wenn ich auf der Bühne manchmal wenig anhab, wegen irgendwie Blicken oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf der Bühne eigentlich immer Kostüme an, mit denen ich mich wohlfühle. Ich würde nie irgendwie was tragen, in dem ich mich nicht wohlfühle. Das muss einem auch sehr, sehr bewusst sein. Wenn man auf der Bühne steht, dann gucken einen echt viele Leute an. Und man muss sich da irgendwie gut fühlen und sicher fühlen. Und es ist eigentlich ein bisschen unabhängig von dem Kostüm, was man trägt, sondern auch einfach von, keine Ahnung, wie man sich an dem Tag fühlt oder wie man seine Haare gemacht hat oder wie man sich geschminkt hat. Oder man muss das komplett annehmen können. Und deswegen würde ich nie irgendwas tragen, in dem ich mich nicht wohlfühle. Das ist einfach nochmal 10-mal so unangenehm wie im echten Leben. Alle Kostüme, die ich trage, kann ich selbst entscheiden, ob ich die tragen möchte oder nicht. Und deswegen passiert das eigentlich gar nie. Und ich muss auch sagen, ich finde meine Kostüme jetzt auch nicht sehr knapp. Also ich finde, es ist immer recht ausgewogen, wie viel Haut ich zeige, wie viel Haut ich nicht zeige, wie viel Haut Francis zeigt, wie viel Haut ich zeige. Wir passen da immer auf, dass es auch ausgewogen ist. Dass er zum Beispiel, wenn er oberkörperfrei ist, dann habe ich halt meine Beine nicht bedeckt. Aber es ist nie so, dass er komplett bedeckt ist und ich gar nicht bedeckt, sondern es muss einfach zusammenpassen. Und damit fühlen wir uns beide sehr wohl. Gibt es Konkurrenzdenken in der Branche? Interessante Frage, ich würde sagen, ganz wenig. Und das liegt daran, weil man für eine Show ganz verschiedene Nummern braucht. Das heißt, man ist dann auch nicht direkt in Konkurrenz mit anderen Leuten, sondern man braucht verschiedene Sachen, verschiedene Geschmacksrichtungen für eine Show, für eine Nummer, für eine Show. Also man braucht verschiedene Nummern für eine Show. Das heißt zum Beispiel, man bucht eine neue Show und dann wollen die vielleicht ein oder maximum zwei Duos haben. Das heißt, dann überlegen die vielleicht, okay, wollen wir eine Nummer in der Luft als Duo oder eine Nummer am Boden als Duo? Und dann könnte man sozusagen sagen, okay, man ist rein theoretisch irgendwo in Konkurrenz mit anderen Duos, aber auch da nicht so richtig. Ich glaube, die einzige Konkurrenz, die man sein könnte, ist, wenn man jemand genau das Gleiche macht. Also ich wäre jetzt in rein theoretischer Konkurrenz mit anderen Sierra-Frauen oder wir wären in Konkurrenz mit anderen Sierra-Duos. Aber auch da ist es eher andersrum. Es ist eher so, dass man sich Jobs gegenseitig weitergibt. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Jobanfrage kriegen für einen Sierra-Duo, was wir nicht machen können, dass ich eher dann andere Leute vorschlage, die zum Beispiel auch gut passen könnten. Und andersrum genauso. Und auch, was noch dazu kommt, ist, dass jedes Duo oder jedes Solo ja auch einen unterschiedlichen Stil hat. Das heißt, nur weil zwei Solo-Sierra-Frauen beide Solo-Sierra machen, heißt es nicht, dass die beide in die Show passen würden, aus verschiedenen Gründen. Deswegen, also aus diesen ganzen Punkten zusammen, passiert es eigentlich, dass man eigentlich gar keine Konkurrenz hat, also oder ganz, ganz wenig Konkurrenz hat. Und Konkurrenzdenken in dem Bereich habe ich eigentlich gar nicht. Also vielleicht ganz am Anfang von meiner Karriere, wo ich noch ein bisschen unsicherer war, vielleicht ein bisschen, aber jetzt gerade gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Junge Sierra-Frauen, die irgendwie gerade erfolgreich sind, auf anderen Festivals sind oder tolle Shows spielen oder auch Wettkämpfe machen, finde ich total toll, stehe ich komplett dahinter. Ich bin immer irgendwie zu erreichen, wenn man Fragen hat. Wenn Leute Fragen haben zur Gage, was sie fragen sollten, was ich empfehlen würde, wenn Leute irgendwie Tipps brauchen, bin ich die Erste, die da antwortet und da Bescheid gibt und Leuten irgendwie weiterhilft. Und ich finde es auch total schön, wenn irgendwie junge Sierra-Frauen auf mich zukommen und sagen, boah, ich finde voll toll, was du machst, ich möchte genau das Gleiche machen. Dass ich sage, ja, mach das Gleiche, ist toll, mach die gleichen Verträge, die ich auch gemacht habe. Mach dein Ding, weil ich es einfach ja schön finde, andere Leute zu sehen, die auch so begeistert sind davon und auch so ihr eigenes Ding machen. Es ist auch eher so, dass man dann zusammen trainiert zum Beispiel. Also ich finde es total schön, wenn mich mit anderen Zierrad-Frauen mich anfreunde und die kennenlernen, weil wir dann halt zusammen Sachen ausprobieren können und da die auch verstehen, wie schwer irgendwie ein Trick ist und dass man einfach zusammen da irgendwie so abnerdet. Von dem her, nee, Konkurrenz gibt es im Zirkus eigentlich so gut wie gar nicht. Und wenn Leute irgendwie Konkurrenzdenken haben, dann sagt es auch sehr viel über sie aus. Also dann fühlen sie sich wahrscheinlich irgendwie sehr unsicher in dem, was sie tun. Nee, ich muss schon sagen, Zirkus ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön und eine sehr schöne Branche und sehr gesunde Branche und sehr tolle Menschen. Und man arbeitet auch immer wieder mit Artisten zusammen. Das ist auch eine Sache, die ich sehr schön finde, dass man sich immer wieder trifft in verschiedenen Shows, weil man halt schon mal da zusammengearbeitet hat oder da zusammengearbeitet hat. Und dass es eher im Gegenteil so ist, dass man einfach alle Teil von etwas Großem ist und alle irgendwie zusammenarbeitet. Wie kommt es, dass sie immer wieder zurück ins Moulin Rouge zurückkehrt? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Die Conditions hier sind einfach der Hammer. Wir haben hier jede ein Apartment mitten in Paris. Wir sind hier sehr gut bezahlt. Wir spielen hier Shows in einem der renommiertesten Häuser der Welt. Es ist einfach alles sehr schön und sehr gut. Und deswegen sind wir sehr gerne hier. Natürlich kann man sich nicht immer aussuchen, wo man arbeitet, aber man kann einfach, wenn man mit einem Arbeitgeber zufrieden ist und wenn der Arbeitgeber mit einem zufrieden ist, dann kann man natürlich immer wieder verhandeln, ob man nicht noch länger bleiben kann. Und so haben wir es geschafft, hier über die letzten 10 Jahre regelmäßig zu spielen und es ist immer noch schön hier. Deswegen sind wir auch immer noch gerne hier. Und eine ähnliche Frage wurde mir gestellt, ob ich nochmal mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeiten möchte. Ja, auf jeden Fall, super gerne. Ich möchte einfach nur nicht mehr so ganz, ganz lange Touren machen. Und es gibt halt immer hin und wieder mal Anfragen für halt ein langes Projekt. Das passt einfach für mich nicht so, weil ich einfach kein langes Projekt machen möchte. Aber so ein Special Event, wie ich jetzt gerade in Indien gemacht habe, oder auch nochmal irgendwie ersetzen in einer anderen Show für einige Monate, super, super gerne. Es gibt ja auch Special Events und verschiedene Produktionen. Und würde ich auf jeden Fall immer ja sagen, wenn der Cirque du Soleil anfragt, weil es einfach so cool ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Also einfach, ich glaube, aus dem Grund, weil einfach so ein Gesamtkonzept immer gemacht wird mit Kostümen und Make-up und Musik und so viele Leute an der Nummer arbeiten und so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und einfach vom Vibe, das sehr, sehr schön ist, finde ich, machen solche Projekte sehr, sehr viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich finde es einfach so toll, dass ich die Möglichkeit habe, mit ganz verschiedenen Brands zusammenzuarbeiten. Also, dass es so viele verschiedene Produktionen gibt, zu der ich passe oder zu der meine Nummer passt und die zu mir passen, das ist ein riesengroßes Privileg. Es ist nicht so leicht, auf ganz verschiedenen Bühnen spielen zu können und wir haben es wirklich geschafft, mit unserer Nummer irgendwie sowas zu finden, was einfach an sehr viele Bereiche reinpasst und wir sind auch sehr, sehr stolz drauf und freuen uns auf jede Zusammenarbeit mit verschiedenen Projekten und sind immer wieder auch überrascht, was es für coole Shows gibt und coole Möglichkeiten gibt.
Hallo, ich hätte mal die Frage, weil du so gesagt hast, dass dein Leben sehr schnelllebig ist und du viele neue Sachen in kurzer Zeit erlebst, dass du manchmal vielleicht auch das Gefühl hast, nicht alles wahrzunehmen oder auch vieles zu schnell zu durchleben. Wie gehst du so damit um?
Auf der einen Seite ist es einfach schon so lange so gewesen und so viel so gewesen, dass ich es irgendwie gewohnt bin und ich finde es total toll. Auf der anderen Seite merke ich immer wieder, wenn ich gerade ein bisschen Pause habe oder wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger wird oder wenn ich jetzt gerade doch nicht diesen Trip noch extra nach Deutschland gemacht habe und jetzt doch extra nochmal 4 Tage in Paris bin an einem Ort, dass mir das sehr, sehr gut tut und dass es auch ganz wichtig ist. Aber es ist noch nie so gewesen, dass es irgendwie mir geschadet hat oder so. Wenn es an den Punkt kommt, wo ich immer einfach das Gefühl habe, es ist gerade ein bisschen zu viel, ich sehe gerade nicht alles, es ist irgendwie gerade so too much, dann nehme ich mir schon die Zeit, um wieder runterzukommen. Und dann ist es manchmal schon so, dass man da nochmal zurückdenkt und denkt so, wow, wie krass war das? Oder wie krass war dieses? Und ich bin mir dann aber auch sehr oft immer sehr bewusst, was gerade passiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich erlebe das alles und ich habe es dann irgendwie wieder vergessen, sondern es ist mehr so, dass man dann in den Momenten dazwischen, also gerade auf so einer langen Zugreise oder auf einer langen Flugreise, dass man sich dann nochmal durch den Kopf gehen lässt, okay, was habe ich gerade eigentlich gemacht und was ist gerade eigentlich passiert? Und deswegen, ja, ich glaube, es ist nicht zu viel, ich glaube, es ist nicht zu schnell. Wenn es zu schnell wird, dann mache ich eine Pause und eher andersrum. Es ist einfach total toll, wie aufregend es ist und wie schön das sein kann, einfach auch so viele verschiedene Sachen zu machen. Und ich glaube auch, ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo ich das machen kann, wo ich die Zeit dazu habe, wo ich die Lust dazu habe, wo ich die Energie dazu habe. Und vielleicht habe ich das irgendwann nicht mehr so stark. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so schnell geht, dann ist es auch in Ordnung. Aber im Moment freue ich mich darüber, dass so viel passiert, dass Dinge schnell passieren, dass sich so viel verändert. Es macht einfach riesen Spaß. Und vielleicht noch eine Sache auch zu dem Thema. Auch wenn Sachen sich schnell verändern und Dinge schnell passieren, darf man nie vergessen, so dieses Back to the Roots, so Back to the Basics, was ist so mein Day-to-Day, darf man nie vergessen, wie das auszusehen hat. Und da ist immer eine Sache, die mich extrem grounded und extrem humbled, ist Training. Wenn ich ins Training gehe und merke, okay, ich möchte an diesen Tricks arbeiten und ich möchte hier besser werden und das sind meine Ziele, das passiert alles in einer Geschwindigkeit, die sehr viel langsamer ist als das ganze andere Leben und was mich immer wieder zurückbringt, so auf den Boden der Tatsachen und auch ganz literally, also auf den Boden der Tatsachen, man fällt dann immer wieder hin und manchmal denkt man auch so, hey Lea, okay, cool, man wird einfach sehr gehumbled, man wird einfach so, ja toll Lea, du hast hier schön Leute erreicht mit deinen Videos und ja, dich haben Leute auf der Straße angesprochen und ja, dich kennt der CEO von so und so, sehr cool alles, aber du lernst hier gerade deinen Backhandspin mit geschlossenen Beinen. Und ich hau's gerade voll auf den Boden und du musst hier an deiner Craft arbeiten. Es gibt nichts, dieses ganze schnelle, tolle, aufregende, funkelnde Leben gibt es nicht ohne den Daily Grind hier im Studio ganz alleine, wo du dich selbst überwinden musst. Ah, genau das wollte ich mir vorher noch eingefallen, noch ein Thema, was ich auch kurz ansprechen wollte. Wir sind schon am Ende vom Crush-Podcast, aber das ist nochmal so die abschließenden Worte, die jetzt auch gar nicht mehr mit der Frage zu tun haben, aber mit einer Sache, die mir vorher durch den Kopf gegangen ist. Im Sierat gibt es viele Bewegungen, die Angst machen. Und man kann ja keine Matten hinlegen, man kann keinen Gurt hinlegen, man muss es einfach machen. Das heißt, es gibt ganz, ganz oft die Situation, man hat Angst, man macht es trotzdem. Man hat Angst, man macht es trotzdem. Und man muss da durch. Und klar werden die Bewegungen irgendwann besser. Also irgendwann hat man nicht mehr Angst vor dem ganz normalen Backcoin-Spin. Und dann denkt man sich so, ach toll, ich habe dieses Gefühl irgendwie überwinden. Aber dann gibt es den nächsten Move, den man lernen will. Und dann hat man dann wieder Angst. Und man lernt über die Zeit hinweg, Dinge zu tun, obwohl man Angst hat. Also man muss da durch. Man hat keine Wahl. Und diese Diskrepanz wird kleiner. Also dieser Moment von, oh, ich will es nicht tun, ich habe Angst und man macht es dann erstmal ewig nicht, bis man es macht, das wird kleiner. Es ist mehr so, ich habe Angst, ja, Angst ist da, ich mache es trotzdem. Und ich finde es eine richtig tolle Metapher und ich bin mir sicher auch, das kann man direkt auch für andere Dinge im Leben mitlernen, dass es einfach viele Sachen gibt im Leben, vor denen man Angst hat. Und ich meine jetzt Angst nicht im Sinne von Angst, ich muss hier irgendwie auf ein hohes Gebäude klettern und ich könnte runterfallen, sondern ich meine Angst von, man ist ein bisschen anxious, man hat eine Präsentation zu halten, man muss irgendwie vor Menschen reden, man muss irgendwie ein Dokument fertig machen, man ist sich unsicher, man muss irgendwie jemanden konfrontieren. Es gibt einfach so viele Dinge im Leben, die irgendwie Angst machen. Also ich rede jetzt nicht von der großen Angst, sondern von diesem kleinen Daily Angst. Auch nicht nur Angst, sondern auch so ein bisschen outside of the comfort zone. Also einfach alles, was einem so unangenehm ist. Und wenn man das lernt, das trotzdem immer alles zu machen, beziehungsweise nicht immer alles, sondern einfach Dinge trotzdem zu machen, obwohl man Angst davor hat, wird man besser da drin. Und ich glaube, die Lektion am Ende des Tages ist, die Angst wird nie weggehen. Es wird immer Dinge geben, die Angst machen. Aber man wird besser da drin, Dinge zu machen, obwohl man Angst hat. Und das ist so eine Sache, die ich glaube, die ich im Daily Training, in diesem Daily Grind sehr gut lerne und sehr gut auch merke, wie ich das mittlerweile auch ganz gut alleine schaffe. Also ich brauchte in der Vergangenheit oft einfach irgendwie einen Trainer, der dabei steht oder jemand, der noch da ist und so ein bisschen Hand hält und sagt, hey, du kannst das, mach's, du kannst das. Und jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich es alleine kann. Ich tue mir irgendwie einen coolen Song auf die Ohren und ich spreche mir gut zu und ich mache es ganz in Ruhe und ich sage mir, ich habe Angst, aber du kannst es mit Angst machen. Ich sage mir manchmal auch, hey, kann nichts passieren. Wenn du fällst, dann fällst du nicht von sehr hoch. Und dann mache ich es trotzdem. Und zum Beispiel heute hatte ich auch wieder schon so einen Moment, da war ich ganz alleine. Francis war irgendwie gerade am Krafttraining machen, ein bisschen weiter weg. Und ich wollte unbedingt einen Backcoin-Spin machen mit beiden zusammen. Ist jetzt sehr spezifisch. Die meisten Leute, die zuhören, werden nicht genau wissen, was es ist. Aber es ist einfach ein Move nach hinten, der Angst macht, der schwer ist. Und da musste ich total grinsen. Und da war ich so, ja, Lea, mach's halt mit Angst. Und ich habe es am Ende auch wirklich geschafft. Und habe mich einfach total gefreut. Und da hatte ich diesen Gedanken, wo ich dachte, wow, wie cool das ist. Also Dinge, die ich lerne im Training, bin ich mir sicher, dass ich die dann auch im echten Leben benutze und umsetze. Und deswegen ist das jetzt mein Motto für euch in diese Woche, für diese neue Woche. Tue Dinge, auch wenn du Angst hast, tue Dinge mit Angst. Die Angst wird nicht weggehen, aber damit umzugehen wird besser. Und dann irgendwann kannst du einfach Dinge, die du immer gedacht hättest, wirst du dir nie zutrauen, traust du dir dann irgendwann zu. Und wenn du sie dann erstmal geschafft hast, dann denkst du dir auch so, hä, wieso hatte ich davor so große Angst? Ist doch nichts passiert. Ich freue mich aufs Training morgen. Ich bin gespannt, ob ich morgen vor dem gleichen Trick immer noch Angst haben werde. Und ja, werde ich. Das ist nämlich, was noch dazu kommt. Man denkt sich dann so, oh toll, ich habe meine Angst überwunden, ich habe es gemacht, ja, super. Und am nächsten Tag steht man wieder im Training und hat wieder genauso viel Angst wie am Tag davor. Und es ist das Gleiche wie mit einer Präsentation. Man muss eine Präsentation halten, man hat ewig Angst davor, man macht's, es war super, es war der Hammer, es ist super gelaufen. Man denkt sich so, ja, easy, kann ich doch. Und nächstes Mal muss man wieder eine Präsentation halten und einem geht's genauso wie davor. Und das wird nur mit der Zeit besser, umso mehr man es macht. Da muss man sehr, 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 sehr oft machen. Und dann irgendwann weiß man, hey, ich habe zwar Angst, aber es wird trotzdem super. Und dann kann man sich schon freuen auf dieses Gefühl danach, wenn man es geschafft hat. Mit diesen Worten überlasse ich euch jetzt in diese Woche und habe mich sehr gefreut, dass ihr mir Fragen eingeschickt habt. Ihr dürft mir natürlich gerne weiterhin Fragen einschicken. Wo man das machen kann, verlinke ich unten. Und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe euch!